Wir haben eine tolle Info aus eigener Sache, reden über Kingdom Come 3, ein über 10 Jahre altes Spiel, das Summer Game Fest und den Deep Talk über die Darstellung von Kindern in Videospielen. Das alles und mehr in unserer neuesten Folge von Faith and Pixels. Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr mal wieder dabei seid, wenn eine neue Folge von unserem Podcast erscheint. Und schön, lieber Robin, dass du auch da bist. Herzlich willkommen auch dir in unserem digitalen Studio. Über die vielen Kilometer, die uns voneinander trennen, entfernt, treffen wir uns hier im Internet an diesem sagenumwobenen Ort. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Schön, hier zu sein. Und ich frage mich jetzt gerade, was dieser sagenumwobene Ort sein soll.
Naja, dieses Internet halt, das für uns alle doch irgendwie
so
Neuland ist.
Ach so, ja, das ist Neuland. Ja, das stimmt. So in den tiefsten Tiefen des Darknets wollte ich jetzt sagen. Aber nee, das da sind wir natürlich nicht.
Das sind wir natürlich nicht. Nein,
nein. Wir sind auf der hellen Seite der Macht. Ne? Ja. Das ist ja ganz klar.
Wir sind im Brightnet.
Ja.
Genau, der Maxi ist leider nicht mit am Start, oder was ist leider? Also schade für uns, dass er nicht mit am Start ist, aber schön für ihn, denn er hat Urlaub. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Wir haben uns im Vorgespräch schon darüber ausgetauscht, wo er wohl sein könnte. Wir wissen es nicht. Aber so oder so wünschen wir ihm natürlich ganz viel Entspannung und Ruhe. Vielleicht das ein oder andere Spiel nochmal nachzuholen. Vielleicht ja mit über 200 Stunden mal Tears of the Kingdom zu beenden. So oder so senden wir ganz liebe Grüße an dich, lieber Maxi, wenn du das hörst. Er wird beim nächsten Podcast auf jeden Fall wieder mit am Start sein. Yes, Rob, im Vorgespräch hast du schon gesagt, dass du sehr viel gearbeitet hast in den letzten 2 Wochen. Hattest
ja.
du trotzdem irgendwo, irgendwann mal Zeit, irgendwas zu spielen? Oder ist die Antwort schon wieder, irgendwann mal kommst du mal wieder zum Zocken? Oder hast du irgendwas gespielt?
Ich habe nichts gespielt. Wirklich, das ist ganz schlimm gerade. Ich glaube, ich habe in der vergangenen Woche 2-mal für 10 Minuten Pokémon Pokopia angemacht, aber jetzt schon tagelang nicht mehr. Es ist ein neues Set mal wieder bei dem Pokémon Pocket TCG rausgekommen. Das habe ich tatsächlich noch am ehesten mit Zocken gemacht. Aber ich habe es ja das letzte Mal schon erzählt, dass ich Lego Horizons Adventures spielen wollte. Ich habe es immer noch nicht angefangen und es wird wahrscheinlich auf die Sommerferien hinzugehen, weil ich jetzt erstmal mit einer großen Gruppe von Jugendlichen über das Fronleichnamswochenende auf den Jugendkirchentag der EKHN fahre. Genau, da hat sich eine Gruppe von 80 Jugendlichen zusammengetan und ich darf diese Gruppe leiten. Da freue ich mich drauf. Das wird richtig, richtig cool. Aber es ist auch viel so Arbeit drumherum zu erledigen und dann bin ich für 2 Nächte zu Hause. Dann bin ich auch schon auf einem Konfi-Zeltlager für 6 Tage und da musste ich jetzt die letzten Tage und Wochen auch schon einiges für vorbereiten und das nimmt gerade alles irgendwie ein. Und wenn ich dann mal die Zeit mit meiner Frau genießen möchte, dann spielen wir tatsächlich Gesellschaftsspiele. Also da kommen dann Spiele hervor, aber digitale Spiele sind tatsächlich gerade echt mangelbare und das finde ich sehr, sehr bedauerlich, wirklich. Das,
Ja. Das glaube
ich. Bei dir sieht es aber vielleicht anders aus.
Ja, ich war ja auch sehr viel unterwegs. Ich habe es ja auch in den diversen Streams auch schon erzählt. Ich war ja über Pfingsten beim Pfingsttreffen vom CJB und durfte da ja auch unser Projekt Faith and Pixels vorstellen. Das war sehr, sehr cool. Ich bin tatsächlich neben meine Predigten, also ich habe 5-mal gepredigt, was wirklich viel war. Also das weiß ich auch nicht, ob ich das nochmal machen möchte. aber neben meine Predigten bin ich tatsächlich hauptsächlich auf meine Gaming-Arbeit angesprochen worden, auf Faith and Pixels. Und danach war ich noch 3 Tage auf Klausur. Also ich habe echt auch viel gearbeitet jetzt im Mai. Das war ein krasser Monat. Und meine Switch 2 war aber immer dabei. Und auf der läuft gerade Sektori. Ist eher ein kleines Game. Ist so ein Arcade-Shooter. So Twin-Stick-Shooter-Style, so ein bisschen wie früher. Und das ist ein unfassbares Rabbit Hole. Das ist ein richtig süchtig machendes Spiel, weil es so einen schönen Loop hat. Es ist wirklich toll, funktioniert super auf der Switch. Kann ich sehr empfehlen. Kostet, glaube ich, 15 Euro. Habe ich mir mal gegönnt für so zwischendurch. Hat keine Story, sondern ist wirklich sehr arcadig. Es geht wirklich darum, einfach möglichst lange zu überleben und den Highscore nach oben zu treiben. Richtig, richtig spaßig. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr auf Arcade-Shooter, Twin-Stick-Shooter Lust habt. Genau, aber ihr habt es vielleicht auch gesehen, wenn ihr bei YouTube regelmäßig seid, so wie der Matthias zum Beispiel, liebe Grüße gehen raus. Habt ihr gesehen, zu Cyberpunk ist jetzt seit einem Monat kein neues Let's Play rausgekommen. Das ist mein Programm quasi für den Juni, auch die Offline-Let's Plays da weiter voranzubringen, weil ich habe große Lust auf Cyberpunk, aber es war einfach jetzt wirklich so viel los im Mai. Deswegen, Sektori hat gepasst so nebenbei, aber sonst habe ich auch tatsächlich nicht so viel gespielt. Gut, wo wir schon über uns sprechen, die erste News oder der erste News-Abteil geht um uns selber. Wir haben nämlich ein paar Infos in eigener Sache. Robin, du darfst da gerne mal starten und dich frohe Kunde verbreiten.
Genau, wie ihr vielleicht noch im Ohr habt von vor einem Jahr, da haben wir ganz am Anfang unseres Projekts oft darüber gesprochen, dass wir dieses Projekt machen dürfen, weil wir finanzielle Unterstützung von der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck erhalten haben. Deswegen dürfen wir so ein großartiges Projekt wie Faith and Pixels machen. Und weil dieses Projekt, diese Finanzierung erstmal auf 2 Jahre begrenzt war, haben wir uns dann jetzt schon nach etwas mehr als einem Jahr rechtzeitig darum gekümmert, dass das Projekt weitergeht. Und die EKKW hat da großzügigerweise uns noch einmal die Förderung für ein weiteres Jahr bewilligt. Und das finde ich oder finden wir richtig, richtig genial, dass wir dieses Projekt halt jetzt nicht nur 2, sondern 3 Jahre machen dürfen, noch 2. Und das ist einfach ein Riesengeschenk und da sind wir sehr, sehr dankbar für, dass wir da auch so positive Unterstützung seitens unserer Landeskirche, für die wir das machen, erhalten. Genau. Und wir haben da Gespräche geführt, auch wie wir da vielleicht nochmal in Richtung Reichweitensteigerung gehen können, was jetzt so als nächste Schritte dran sind. Auch da werden wir toll begleitet und wohlwollend unterstützt und das ist einfach richtig, richtig cool. Genau. Einer dieser Schritte ist zum Beispiel, dass, und da wurden wir jetzt auch schon mehrere Male drauf angesprochen, eigentlich seit Projektbeginn. So, wie ist das denn eigentlich mit Abos? Wie ist das denn jetzt eigentlich, ne? Mit, können wir euch irgendwie unterstützen oder so? Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die da schon drüber nachgedacht haben und die bisher an einer Wand gescheitert sind, die wir bisher noch nicht einreißen konnten. Denn es gestaltet sich einfach ein bisschen kompliziert, Affiliate-Partner zu werden. Wir haben diese Hürden schon längst so von den Voraussetzungen hingekriegt. Also Twitch haben wir genügend Abonnenten und so weiter und so weiter. Genügend Streams. So, aber indem man eben Geld einnimmt, kommen da in Deutschland natürlich auch gewisse rechtliche Hürden auf einen zu. Und da wir ein landeskirchliches Projekt sind, müssen wir das einfach juristisch gut abklären. Und das ist jetzt nochmal ganz oben auf unserem Zettel, dass wir es hoffentlich schaffen, zügig bald Affiliate-Partner zu werden und dadurch auch neue Möglichkeiten der Interaktion mit euch und natürlich für euch auch die Möglichkeiten der Unterstützung für uns freizuschalten. Genau, denn das ist uns wirklich wichtig, dass wir da auch mal vorankommen. Das Thema ist schon seit längerem auf dem Schirm, aber ist bisher halt nicht so wahnsinnig vorangekommen und da wollen wir jetzt nochmal verstärkt drauf schauen und hoffentlich Lösungen finden, wie wir das machen können. Ansonsten würden wir andere Möglichkeiten auch finden. Auch da stehen schon ein paar Ideen im Raum, wie ihr uns unterstützen könnt. Aber es wäre einfach schade, diese Möglichkeit jetzt gerade auf Twitch eben nicht nutzen zu können, weil da irgendwelche rechtlichen Hürden das verbieten. Ja, Ruben, aber du hast auch noch weitere News, was so zumindest sehr konkret auch schon wird. Denn nach der Gamescom ist vor der Gamescom und da hast du so ein paar Infos noch für uns.
Ja, genau. Also ja, ich will auch erst nochmal kurz Danke sagen euch allen, die da immer wieder mit dabei sind. Ihr verfolgt das ja auch live mit, wenn wir dann teilweise im Stream darüber sprechen. Also jetzt mit der Förderung, das hat jetzt keiner von uns im Stream schon vorher erzählt, sondern das war jetzt die große Offenbarung. Aber trotzdem will ich das auch nochmal wirklich betonen. Das ist echt toll, wie viel ihr auch nachfragt, immer wieder, wie man uns unterstützen kann. Und wir wollen das wirklich, oder im Cheat steht so ein bisschen, wir wollen erwachsen werden. Also wir wollen das wirklich auf langfristige Beine stellen. Das ist uns allen einfach ein sehr, sehr wichtiges, großes, tolles Projekt. Und da, ja, sind wir auch sehr gespannt, wie das weitergehen kann. Das fühlt sich auf jeden Fall sehr krass wie ein weiterer Step an, irgendwie so in der Geschichte, in der Historie von Faith and Pixels. Und es ist einfach schön, dass so viele Menschen mittlerweile diesen Next Step so begleiten und mit dabei sind. Apropos mit dabei sind, ihr könnt, die Gamescom habt ihr wahrscheinlich sowieso alle schon bei euch fett im Kalender markiert. wir werden von Mittwoch bis Freitag wieder auf der Gamescom sein. Also das heißt nicht die ganze Zeit, aber schon ein bisschen vor dem ganz großen Hype und dem ganz großen Andrang. Wir dürfen wieder für evangelisch.de auf der Gamescom sein, haben dadurch wieder die Möglichkeit, einen Presseausweis zu bekommen und dadurch auch früher da zu sein, eben den Mittwoch, und wollen aber auf jeden Fall Donnerstag und Freitag auch noch auf der Gamescom sein. Wir sind schon mit dem Main Quest im Gespräch, wie wir auch den Stand da vielleicht mitgestalten können. Main Quest wird einen eigenen Stand haben auf der Gamescom, bei dem wir auch mit dabei sein dürfen und auch wollen, natürlich auch unterstützen wollen. Und wenn ihr Lust habt, uns zu treffen, dann meldet euch doch gerne einfach am Donnerstag und am Freitag. Wir haben erstmal noch nicht so viel vor, haben wir auch bewusst gesagt, wir wollen uns noch nicht so viel Zeit einplanen. Wir haben auch noch nicht konkret darüber gesprochen, wann wir ein Community-Treffen oder sowas machen wollen. Aber es würde uns einfach helfen, wenn ihr da mal so Signale senden würdet, ob ihr da seid, ob ihr Lust hättet, uns zu treffen. Dann können wir da gerne was organisieren. Aber Stand jetzt, genau, sind wir diese 3 Tage da, sind auch in Köln, also auch wenn ihr abends mal Bock hättet auf ein Bierchen oder sowas. Wir haben da viele Ideen, Patrick und Flolle werden auch mit dabei sein, Dame wird jetzt auch mit da sein, das ist jetzt auch schon safe, also von daher, das wird einfach,
cool.
Wird wirklich größer, jetzt schon als letztes Jahr, da haben wir gelernt und machen jetzt Dinge anders, aber falls ihr, das wird uns einfach helfen, falls ihr da seid, Lust habt, uns zu treffen, dann meldet euch doch gerne, schreibt uns einfach bei Instagram und dann wird das auf jeden Fall möglich gemacht, dass wir uns neben den vielen Cosplayern und Spielen und Ankündigungen irgendwie vielleicht auch mal eine Stunde Zeit nehmen, um einfach Leute zu treffen, zu quatschen, ein Gruppenfoto zu machen und sich aneinander zu freuen. Ja, ich freue mich schon sehr auf die Gamescom, muss ich sagen. Das war letztes Jahr wirklich eines meiner absoluten Highlights im Jahr. Und ich freue mich total und bin sehr dankbar auch für evangelisch.de, die da sofort gesagt haben, na klar, ihr habt das beim letzten Mal gut gemacht, macht es auch einfach nochmal, gar kein Problem. let's go, ihr dürft wieder auf die Gamescom. Das ist schon auch ein großes Geschenk. Also irgendwie sind die Infos in eigener Sache jetzt dieses Mal einfach immer Geschenke irgendwie. Das ist cool, wir kriegen eine Förderung, wir dürfen wieder als Pressevertreter auf die Gamescom. Das ist schon sehr, sehr nice. Rob, hast du noch was? Yes. Willst du noch was ergänzen?
Nee, lass uns mal weiter in den News voranschreiten.
Ja. Die erste News, über die wir sprechen wollen, bezieht sich auf Warhorse, also das Studio, und auf die Ankündigung, die es jetzt in den letzten Tagen gab. Warhorse hat bestätigt, dass Kingdom Come Deliverance 3 kommt und in Entwicklung ist. Ist erstmal gar nicht so richtig erstaunlich, weil Teil 1 und 2 ja sehr, sehr erfolgreich war und auch sehr, sehr gut angekommen ist und dementsprechend viel verkauft wurde. Aber es gab noch eine andere Ankündigung, nämlich das Studio wird auch ein Herr der Ringe, ein Mittelerde-Spiel entwickeln. Und in der englischen News hieß es Middle-Earth-Game oder irgendwie sowas. Und ich dachte zuerst, Middle-Earth, und habe das irgendwie mit Mittelalter zuerst ganz automatisch übersetzt. Aber so, okay, sie machen ein weiteres Mittelalter-Spiel. Und als ich da mal 2-3 Sekunden länger drüber nachgedacht habe, habe ich gecheckt, ach so, die machen ein Mittelerde-Spiel, also ein Herr-der-Ringe-Spiel in den Händen von Warhorse. Und das fand ich dann doch so bemerkenswert, dass ich es eben als News in unsere News-Sektion mit reinpacken wollte. Robin, was ist deine Meinung, deine Erfahrung bisher mit Kingdom Come? Also was macht die Ankündigung eines dritten Teiles mit dir? Regt sich da was oder zuckst du nur müde mit den Schultern?
Also ich habe keines von den beiden bisherigen Spielen gespielt, die beide aber großartig sein sollen. Das erste besitze ich auch schon in irgendeiner Bibliothek auf Epic oder Steam oder so. Same, aber bin nicht dazu gekommen, es tatsächlich mal anzuspielen. Gerade bei der Ankündigung hast du gesagt, es ist ein dritter Teil von Kingdom Come Deliverance angekündigt, aber soweit ich die News gelesen habe und verstanden habe, heißt das Spiel einfach nur Kingdom Come 3 ohne das Deliverance. Ja. Also da wird ein bisschen gerätselt, was das denn bedeutet, denn auch auf dieser Newsseite, die du zur Verfügung gestellt hast, heißt es ja, dass die Story von Heinrich von Skalitz eigentlich weitgehend abgeschlossen ist und daher rätselt man, ob das jetzt wirklich ein vollwertiger dritter Teil oder nur eine Erweiterung ist, irgendwie eine Fortsetzung innerhalb von zwei oder so. Also irgendwie so richtig ganz klar bin ich dann oder ganz schlau bin ich da nicht draus geworden. Aber dieses Mittelerde-Spiel, das hat mein Interesse wirklich geweckt. Ich denke einfach so, wie cool ist das denn? Also wenn ein Studio für mich für realistische Kämpfe, für realistisches Mittelalter irgendwie spielt und dann auch noch Rollenspiel, dann ist es Warhorse. Und wenn ich mir diese Kompetenzen dieses Studios verinnerliche, so was die bei Kingdom Come gemacht haben, das auf Mittelerde zu übertragen in einen High Fantasy, in eine High Fantasy Welt, dann denke ich mir, wow, wie geil kann das bitte werden? Also ich stelle mir da gerade wirklich so, ich sag mal, die Schlachten um Mittelerde aus dem Herr der Ringe-Kosmos vor, irgendwie Minas Tirith oder so und dann da halt mit so seinem Charakter, der da irgendwelche Skills langfristig und langwierig irgendwie gelernt hat und so weiter, da dann gegen Orks zu kämpfen. Also ich hoffe, dass sie die Stärken von der Kingdom Come Deliverance Reihe auf, also mitnehmen in dieses Mittelerde-Szenario und da dann eine richtig coole Story spielen oder also produzieren, die natürlich, weil es jetzt heißt Mittelerde und nicht Herr der Ringe, also eher in dieser Welt spielt, wie, keine Ahnung, auch ein Spiel in der Wizarding World, also so in diesem Harry Potter Kosmos oder so, also wird wahrscheinlich eine ganz eigene Story werden, aber ich hoffe einfach, dass das richtig, richtig cool wird und das Potenzial sehe ich allemal. Also da hätte ich Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Cool. Ja, es geht mir tatsächlich ähnlich. Ich habe auch Kingdom Come 1. Ich glaube, bei PlayStation Plus habe ich es mir mal gratis geschnappt. Und Kingdom Come 2, mein Bruder und auch noch ein paar andere Leute aus meinem näheren Umgebung haben dieses Spiel sehr, sehr viele Stunden gespielt. Die schwören quasi da drauf. Aber für mich ist das so eine neue IP. Und bei neuen IPs bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, gerade wenn sie versprechen, sehr, sehr viel Zeit zu verschlucken. Und ich glaube, das sind sehr umfangreiche Spiele. Aber genau wie du, also ich habe einige Herr der Ringe-Spiele gespielt, also auch neuere, auch ein paar ältere. Und ich finde tatsächlich, dass das Franchise so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten liegt. Also ich fand die letzten Veröffentlichungen, die ich da gespielt habe, fand ich schon irgendwie nett, aber es wirkte eher so wie Spiel XY hat einen Herr der Ringe-Skin bekommen. Und da jetzt eben mit dem, was ich über Kingdom Come weiß, was ich, dieser Realismus, den du auch gesagt hast, quasi wirklich passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu einer Herr-der-Ringe-Spielvorstellung, wie ich sie so in meinem Kopf habe und nicht einfach nur ein, also ich denke jetzt an die letzten Shadow of Mordor zum Beispiel Spiele, das war gefühlt einfach ein Batman-Spiel mit Herr-der-Ringe-Skin so und jetzt aber da nochmal so einen anderen Take zu haben, das finde ich auch sehr, sehr spannend, also in meiner Vorstellung hat das viel mit Erkundung zu tun, mit Freiheit, aber auch mit einem gewissen Realismusgrad, also da freue ich mich schon tatsächlich auch ein bisschen drauf und gleichzeitig, wie gesagt, glaube ich jetzt schon, das wird mindestens ein 100 bis 200 Stunden Spiel. Mal gucken, wie man das so unterbringt.
Das auf jeden Fall, aber ich habe das Gefühl, es lohnt sich tatsächlich. Es könnte sich lohnen. Ja. So. Ja.
Apropos lohnen, es scheint sich für CD Projekt Red scheinbar zu lohnen, einen DLC, eine Expansion, wie sie selber sagen, für ein Spiel rauszubringen, was über 10 Jahre alt ist. Für mich kam es tatsächlich out of nowhere. Witcher 3 bekommt eine neue Expansion, einen neuen DLC. Eine sehr, sehr spannende Ankündigung, von der noch nicht so viel zu wissen ist, wie man vielleicht gerne hätte. Es gab nur eine klitzekleine Ankündigung, aber es ist eben klar, dass nächstes Jahr 2027 eine neue Erweiterung rauskommt, nämlich Songs of the Past. Und es ist deswegen natürlich auch nochmal spannend, nicht nur, weil das Spiel Witcher 3 schon so alt ist, sondern auch, weil Witcher 4 ja schon so ein bisschen noch nicht in den Startlöchern ist, aber eben schon in Entwicklung ist und schon weit fortgeschritten ist. Es gibt ja auch schon verschiedene, diverse Präsentationen, die man zu Witcher 4 sehen kann. Es ist schon auch ein bisschen mehr klar zu dieser Expansion, die nächstes Jahr kommen soll, ist noch erstaunlich wenig klar. Findige Leute haben sich das Plakat, die Ankündigung schon mal genauer angeguckt und meinen da auch schon Dinge rausinterpretieren zu können.
Na klar.
Natürlich wie immer so, das Internet lebt. Rob, wie ist denn so deine Witcher 3 Erfahrung und was hat das mit dir gemacht, dass es jetzt ein über 10 Jahre altes Spiel einen neuen DLC bekommt? Hat das in dir nochmal so den Witcher-Modus geweckt und den Drang, dieses Spiel vielleicht nochmal zu spielen? Oder auch da eher erstmal kaltes Schulterzucken von dir?
Zulterschucken finde ich ein schönes Wort. ja, diejenigen, die uns von Anfang an begleiten, werden mich schon häufiger auch über Witcher 3 haben reden hören, dass das Spiel leider bei mir nicht gezündet hat. Also ich besitze es, ich habe es angefangen und nach wenigen Stunden habe ich es wieder beiseite gelegt. Irgendwie, vielleicht lag es auch einfach daran, dass in dem Moment so eine Open World für mich zu viel war. Du hast ja gerade auch schon so das Thema Zeit angesprochen und so. Allerdings ist das jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Jährchen her, dass ich das zuletzt angefangen habe. Wie gesagt, es ist ja schon 10 Jahre auf dem Markt, ne? Also da hatte man viel Zeit, mal zwischendurch mal reinzuschauen und so. Aber ich kann mich wirklich für Fans dieses Spiels freuen, weil es gibt so eine wahnsinnig riesige Fanbase und es wundert mich nicht, dass CD Projekt Red da sich dazu entschlossen hat, da nochmal zumindest einen Huf von einem Pferd draufzusetzen oder zwei Hufe. So, weil ich glaube schon, also klar, man weiß jetzt nicht unbedingt, ob Witcher 4 vorher kommt. Würde ich jetzt, glaube ich, aus Studio-Sicht nicht machen. Nein. Also so ein dieses DLC für ein existierendes Spiel sollte schon vor dem Release des Nachfolgers irgendwie kommen.
Ja.
Aber da denke ich, da setzen die auf jeden Fall auf eine sichere Bank und kann mich, wie gesagt, für all diejenigen, die das Spiel vielleicht schon 3, 4, 5 Mal durchgespielt haben und wirklich das, also solche Leute gibt's ja, also ich kenne einige, die das so feiern, so und für die wünsche ich, dass es einfach ein großartiges DLC wird.
Ja, also bei mir hat es tatsächlich so ein bisschen den Drang, dieses Spiel, also ich habe es auch 3-mal angefangen, ich habe es auch schon an anderer Stelle erzählt, immer bei Rittersporns, Befreiung, irgendwie, das war immer der Punkt, wo ich ausgestiegen bin. Bei mir hat es aber tatsächlich dafür gesorgt, dass ich Witcher 3 nochmal auf meine Steam-Wunschliste gesetzt habe. Ich habe es bisher nur auf PlayStation, ich habe dann doch gemerkt, ich hätte doch Bock, es nochmal zu spielen. Von daher, ja, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo und ich weiß auch nicht wie, aber ich finde es einfach enorm, wie jetzt auch die Community, also nicht unsere Community, sondern auch allgemein die Community auf diesen DLC, auf diese Expansion jetzt so reagiert und wie groß die Freude darüber ist, wie groß die Fanbase von diesem Spiel ist und ich finde es einfach enorm, dass CD Projekt Red so einen Drang hat, dieses Spiel zu unterstützen. Es gab ja immer wieder auch Patches noch, kleinere Erweiterungen, technische Erweiterungen. Also von daher, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Und vielleicht seid ihr es auch, vor allem auch in Bezug auf Witcher 4. Genau, dann vielleicht noch eine kurze letzte Ankündigung. Das Summer Games Fest startet am Freitag, also wenn dieser Podcast erscheint, am Abend des Erscheinens des Podcasts. Das heißt, uns erwartet wieder eine E3-mäßige Veranstaltung, wo vieles angekündigt wird, wo vieles abgekündigt wird, wo wir viele neue Spiele, viele alte Spiele, also oder bereits bestehende Spiele, existierende Spiele sehen werden. Vielleicht auch die ein oder andere Hardware. Wir werden es sehen. Als Info für euch, ich werde tatsächlich die Eröffnungsveranstaltung, die am Freitagabend um 23 Uhr deutscher Zeit übertragen wird und 2 Stunden lang sein soll, werde ich live bei Twitch übertragen. Das heißt, wenn ihr das direkt am Freitag gehört habt, ihr jetzt schon mal die Möglichkeit, live dabei zu sein. Ansonsten guckt doch gerne den Stream entweder bei Twitch nach oder bei YouTube wird es auch veröffentlicht werden. Es kommt jetzt einiges auf uns zu. Also der nächste Podcast wird voll sein mit Besprechungen zur State of Play, die am 2.6. gewesen sein wird, wenn ihr das hört, zum Summer Games Fest. Also da wird wirklich einiges jetzt angekündigt werden und am Ende dieser Episode, dieser Zeit steht dann irgendwie die Gamescom, also der Sommer ist ja immer pickepacke voll mit neuen Ankündigungen. Seid da einfach gerne live mit dabei oder schaut es dann im Anschluss auf YouTube. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Yes, so viel dazu. Wir verlassen mal die News in Anbetracht der Zeit. Wir sind nämlich schon ganz schön gut dabei. Recap, Robin, was ist denn in den letzten 2 Wochen so in Bezug auf Faith and Pixels bei dir so passiert? Was hast du so gemacht? Was gab es Neues bei Instagram? Was ist dir so aufgefallen?
Ja, Ich bin natürlich fleißig weiter Content zu produzieren oder wir in, als Team natürlich. Ich darf es meistens dann so entproduzieren und online stellen und so. Und ja, es fühlt sich, wir haben ambitionierte Pläne und jetzt ist tatsächlich jetzt in den letzten 2 Wochen gar nicht so viel passiert, was ihr jetzt schon hättet bemerken können. Aber wir starten jetzt in dieser Woche. Wir nehmen ja, am Montag auf, am Freitag erscheint es. Am Mittwoch werdet ihr die zweite Folge eines neuen kreativeren Formates ja erlebt haben, wenn ihr uns auf Instagram folgt, nämlich 20 Sekunden über. Da machen wir immer am ersten Mittwoch im Monat so ein kleines Format, so wo wir eben 20 Sekunden, wo jeder von uns 20 Sekunden über ein bestimmtes Thema spricht. Und ja, da muss man sich halt schon auch ranhalten, in 20 Sekunden einiges unterzubringen. Das ist so ein bisschen der Take hier sozusagen. Und wir haben für die weiteren Mittwoche im Monat andere Formate geplant, die wir jetzt so lang nach und nach einführen werden. Genau, und das wird cool und wir freuen uns. Ich freue mich da auf jeden Fall auch auf Feedback von euch, ob euch das gefällt. Genau, das soll auf jeden Fall auch nochmal einfach ein bisschen mehr Spaß und Abwechslung reinbringen, als jetzt die inhaltlichen Posts, die uns natürlich extrem wichtig sind, weil wir Gaming und Glaube verbinden wollen. Die werden nicht also die wollen wir jetzt nicht irgendwie dadurch weniger gering erscheinen lassen, das auf keinen Fall. Aber ich glaube, es braucht eine gute Mischung aus Spaß-Content und inhaltlichem Content.
Yes.
Genau, ja. So viel vielleicht erstmal jetzt so an Kommentaren, Feedback und so weiter, hielt es sich tatsächlich in Grenzen. Da wieder herzliche Einladung, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, auf jeden Fall sie mal mit uns zu teilen, damit wir wissen, wo, ob unser Content überhaupt ankommt und was ihr so für Gedanken habt und so. Da brauchen wir einfach auch ein bisschen Feedback und das würde uns freuen, wenn wir den von euch bekommen. Genau. Aber vielleicht spielt sich das ja das ganze Jahr auch gar nicht auf Instagram ab, sondern auf Twitch. Ruben, was ist denn bei dir in den letzten 2 Wochen in den Streams passiert?
Der König der Überleitungen. ja, es waren andere 2 Wochen als die 2 Wochen davor, denn ich hatte es ja auch schon eingangs gesagt, ich war einfach arbeitstechnisch sehr, sehr eingespannt. Also das heißt, ich habe, genau, war unterwegs, ich sag's dir nochmal. Von daher habe ich nicht ganz so viel gespielt und doch irgendwie viel, aber anders. Ich habe Pragmata ja beendet, habe mit Saros angefangen, das war ein sehr cooler Stream am Freitagmorgen. Es hat einfach irgendwie zeitlich nicht anders gepasst und ich dachte, ich war tatsächlich innerlich so, dass ich dachte, ja, wenn keiner da ist, ist auch okay, dann ich freue mich einfach auf das Spiel, ich will das streamen. Und dann war es Daniela, die in den Chat reinkam und sagte, oh, sie hätte gar nicht gedacht, dass so viel hier los ist. Habt ihr alle frei oder was macht ihr alle hier? Dementsprechend war das ein schöner Stream, wo doch auch einige da waren, wo unter anderem auch gefragt wurde, ob wir mal das neue James Bond-Spiel spielen werden. Und ich muss zugeben, ich habe es deswegen auch nicht in die News mit reingepackt, obwohl das Spiel ja gerade Bestwertungen absahnt und auch entsprechende Verkaufserfolge feiert. Mich macht es nicht so an, ehrlich gesagt. Ich finde es ein bisschen generisch langweilig. Aber wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, wenn 5 Leute von euch, 5 Leute uns James Bond bei Instagram schreiben, also ihr müsst nichts weiter schreiben, wenn 5 Leute einfach nur schreiben James Bond, dann werde ich das Spiel bei Twitch live streamen. Aber ich brauche halt auch ein bisschen, ich sag mal so, ich brauche ein bisschen Feuer, ein bisschen Anregung von euch, dass ihr auch wirklich Lust habt auf dieses Spiel. Also 5 Leute einfach James Bond schreiben bei Instagram, dann verspreche ich euch, wird dieses Spiel gestreamt. Genau. Ansonsten Saros, geniales Spiel, Returnal, eines der besten PS5-Exclusives, die es überhaupt so gibt, meiner Meinung nach. Ein geniales Game. Ich freue mich sehr auf Saros. Und dann am Samstagabend Subnautica 2, das war ein absolut genialer Stream mit Dame, Lukas, den ich auf dem Pfingsttreffen, wo ich war, kennengelernt habe, und eben mit Alex, also Five Echo und Dame, waren mit am Start. Zu viert haben wir Subnautica 2 gespielt. Das war sehr, sehr witzig. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Lukas hat das Spiel schon mal so 7 Stunden gespielt. Dame und Alex und ich, wir hatten das noch gar nicht gespielt, von daher waren wir so ein bisschen planlos. Aber ein tolles Spiel, also unfassbar immersiv. Die 3 Stunden, wir wollten eigentlich so 2 Stunden wie immer so streamen und dann waren es irgendwie zuerst 2,5 und dann war es plötzlich 3. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also große Empfehlung, da mal reinzuschauen in das Let's Play und auch in das Spiel. Das wollen wir jetzt versuchen. Wir sind jetzt zu viert, haben das zu viert angefangen und haben auch gesagt, wir wollen es zu viert weiterspielen. Dementsprechend schwierig wird es dann natürlich, einen gemeinsamen Termin zu finden. Könnt ihr euch alle denken. Aber das war richtig cool. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau, und ansonsten geht's mit Tomodachi Live natürlich auch weiter. Das ist sehr interessant, das zu sehen, wie gut das bei YouTube performt, also wie viele Leute sich da das angucken. Und Pragmata, wie gesagt, ist beendet. Von daher werde ich auch da noch irgendwas anderes noch anfangen, neben Saros. Aber mal schauen, was das sein wird. An tollen Spielen mangelt es uns ja gerade nicht. Nee, genau, von daher auch nochmal danke euch allen für das fleißige Kommentieren, für das fleißige Chatten bei Twitch, bei YouTube. Das macht sehr, sehr viel Freude gerade. Gerade der Samstagabend Subnautica 2 Stream, das war wirklich ein sehr, sehr schöner, sehr besonderer Stream. Vor allen Dingen auch, weil der Chat immer wieder so aktiv ist und da Leute einfach mit dabei sind. Yes, und jetzt kommt der Deep Talk. und da ist es auch tatsächlich eine sehr, sehr gute Überleitung zu der Stream am Samstagabend, denn als ich Pragmata angefangen habe, es war so, glaube ich, der zweite oder dritte Stream, habe ich am Ende des Streams jemanden geradet, nämlich den Sam Echo. Liebe Grüße ihn raus. Das ist schon, kann man durchaus sagen, ein etwas größerer Streamer. Der hat so 850 Follower bei Twitch, streamt wesentlich, wesentlich mehr als wir und auch nochmal auf einem ganz anderen Level. Und ich habe den über den lieben Tigerator, den Tim, kennengelernt, habe ihn dann, ich raide ihn immer mal wieder so, weil ich irgendwie den cool finde und ich finde, er macht auch tollen Content. Und dann habe ich ihn geradet und dann habe ich ihm geschrieben, das macht man ja so, ist ja so ein Gentleman's Agreement bei Twitch, dass man dann immer fragt, was habt ihr so gespielt, Raider? Wo wart ihr gerade so dran? Und dann habe ich geschrieben, dass wir Pragmata gespielt haben und er hat mich darauf hingewiesen, dass es eben bei Pragmata so eine kleine Kontroverse gibt, weil wohl Diana laut einigen Menschen im Internet zu attraktiv dargestellt oder zu erwachsen dargestellt wird. Und er meinte von sich aus, das wäre ein Grund, warum er dieses Spiel eben nicht spielt. Pragmata, diese neue Sci-Fi-IP von Capcom. Im Mittelpunkt stehen eben Hugh und Diana. Hugh ist so ein 40-jähriger Raumfahrer, der versucht, auf dem Mond die Welt so ein bisschen zu retten. Und Diana eben dieses Mädchen, diese Androidin mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die halt definitiv unter 18, wahrscheinlich eher so 10 bis 11, 12 Jahre alt sein soll. Und er war der Meinung, oder einige im Internet haben sich darüber empört, dass Diana eben zu attraktiv dargestellt wird. So. Und das wäre eben sein Grund, warum er das Spiel nicht spielt. Und jetzt schlage ich die Brücke zu Samstag, denn tatsächlich hat Sam mit den 850 Followern mich am Samstagabend geradet und plötzlich waren sehr viele Leute mehr im Stream und Sam hat auch gesagt, er findet unser Projekt sehr, sehr spannend, würde sich gerne mal nochmal länger mit uns unterhalten, uns austauschen. Und das war der entspannteste Subnautica 2 Stream, ist dann plötzlich für mich sehr unentspannt geworden, weil ich plötzlich dachte, what the fuck, was passiert hier eigentlich gerade so? Also danke nochmal für den Raid. Tatsächlich direkt in dem Stream 4 Follower mehr bekommen. Also richtig, richtig cool.
Cool.
Raid, wie man so sagt, Support ist kein Mord und Raiden hilft einfach größeren und kleineren Kanälen. Das ist richtig nice. Genau, aber zurück zum Thema. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie Kinder in Videospielen dargestellt werden. Also das ist ein sensibles Thema, das habe ich auch in der Vorbereitung gemerkt. Ich habe anders als sonst auch tatsächlich den Robin gefragt, Robin, wäre das für dich okay, wenn wir über dieses Thema sprechen? Weil es ja doch auch ein sehr sensibles Thema sein kann. Zum einen, weil allein Robin und ich in unterschiedlichen Situationen stecken. Ich warte quasi gerade auf unser drittes Kind. Du, Robin, bist noch kinderlos, hast noch keine Kinder. Und deswegen aber auch wegen euch, wegen der Crowd, wegen den Menschen, die uns zuhören, ist das ein sehr sensibles Thema. Und wir wollen versuchen, sehr sensibel mit diesem Thema umzugehen. Vielleicht gelingt es uns an manchen Stellen, vielleicht an manchen Stellen nicht. Aber uns war es einfach wichtig, mir war es wichtig, das am Anfang nochmal kurz so reinzunehmen oder euch zu sagen, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, aber eben auch ein sensibles Thema. Und wenn ihr da Rückmeldungen und Feedback, eigene Gedanken dazu habt an uns, dann meldet euch gerne. Wir versuchen uns nach bestem Wissen und Gewissen da sehr sensibel jetzt eben mit umzugehen. Genau, von daher die erste offene Frage, Robin, an dich. Wie nimmst du denn die Darstellung von Kindern in Videospielen wahr? Und hast du vielleicht ähnlich wie Sam schon mal so persönliche Grenzen erlebt, wo du gemerkt hast, das ist dir vielleicht zu realistisch, das ist dir vielleicht zu sensibel? Genau, wie nimmst du das so grundsätzlich wahr?
Ja, wie lange darf ich reden? Nein, alles gut.
Fang einfach
Nein,
an.
ich fange einfach an. Also ich bin an diese Frage herangegangen, erstmal, welche Spiele kenne ich, wo überhaupt Kinder dargestellt werden? Bin da erstmal auf die ganzen Mario-Spiele gekommen, also Baby Peach bei Mario Kart, also diese ganzen Baby-Charaktere, auch bei Yoshi's Island, ne, werden schon Kinder dargestellt, kommen aber irgendwie durch diesen Comic-Look recht gut weg, weil die sind halt einfach niedlich und so maskottchenmäßig und irgendwie jetzt wenig verfänglich oder so. Zumindest erstmal in meiner Wahrnehmung. Dann bin ich auf The Legend of Zelda mit Ocarina of Time und Wind Waker gekommen, wo ja auch Link jeweils so kindlich dargestellt wird. Das ist ja auch der Twist bei Ocarina of Time. So gleichzeitig ist er da der Held und das ist außerdem noch ein Junge, die, glaube ich, weniger gefährdet sind, irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal, sexualisiert dargestellt zu werden. Und ich glaube, das ist ja die Kritik, die an Diana haftet bei Pragmata, dass sie zu reif ist für das Alter, was sie sein soll. DK Bonanza, Pauline, ich meine, auch, also tatsächlich hat mich so dieses Setting mit dem älteren Herrn sozusagen und einem jungen Mädchen irgendwie an DK Bonanza in der ganz abstrahierten Form erinnert. So, wo ich das Verhältnis aber auch eher unproblematisch finde. Und auch jetzt die Darstellung von Pauline nicht so irgendwie kontrovers finde. Anders ist es dann bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Bioshock. Ich meine, habe ich ja auch schon häufiger von erzählt, gerade in dem Podcast, glaube ich, wo es um Gewalt ging, Gewalt in Games, wo ich dann auch das erste Spiel abgebrochen habe, wo man vor diese Entscheidung gestellt wurde, ob man die Little Sisters, ja, tötet für einen schnellen Anstieg von Skills oder halt leben lässt. Und ich habe mich dann immer fürs Leben lassen entschieden, weil ich ein schutzbedürftiges Wesen, und das sind Kinder per se. Also Kirche setzt sich ja auch ganz viel mit Gewaltprävention gerade aufgrund von leider strukturellen Möglichkeiten in Kirche auch wirklich Verbrechen zu begehen an Schutzbedürftigen auseinander. Und ja, da kann ich es aus meiner persönlich ethisch-moralischen Einstellung her, von meinen Werten her, überhaupt nicht mit mir vereinbaren, selbst digitale Kinder irgendwie zu töten. So, und ich habe mich aber gefragt, was so der Sinn bei Diana ist. So, und ich habe zumindest das, was ich mitbekommen habe, du darfst mich gerne korrigieren. Es ist schon eher so, man baut einen Beschützerinstinkt für Diana auf, oder? Also man beschützt sie als Hugh und gleichzeitig hilft sie natürlich auch einem und so, aber es geht darum, eben ja, die Würde, Schutzbedürftigkeit von Diana auch irgendwie zu wahren. Und da bin ich dann tatsächlich auf das ganze große Thema der Japano-Spiele, also Japan-Spiele gekommen, weil Capcom ist in Japan ansässig. Es ist einfach da in der Anime-Kultur, mit der ich mich ja auch sehr verbunden fühle, weil ich einfach schon seit über 25 Jahren Mangas sammle und Animes schaue und so weiter. Da ist das Thema tatsächlich schon wesentlich kontroverser. So, also für diejenigen, die, ich sag mal, da sich auch so ein bisschen drin bewegen, Moe ist so ein Ausdruck, der vor allem süße ja, Charaktere, meistens weiblich, ja, beschreibt, die irgendwie so eine Art von Beschützerinstinkt im Betrachter wecken soll. Gleichzeitig sind sie, je nachdem, in welches Genre man dann abtaucht, auch oft sexualisiert dargestellt. In Animes ist es manchmal echt extrem schwierig, das Alter einzuschätzen. Manche wirken wie Kinder und sollen dann die Mutter von oder Großmutter von wem auch immer sein. So, also das ist wirklich auch teilweise richtig abstrus, was da abgeht. Aber auch so der Begriff Loli, also so abgeleitet von Lolita, da steckt auch noch mal mehr Sexualisierung drin. Also einfach Charaktere, die schon alt sein sollen, aber eben sehr niedlich dargestellt werden und dadurch die Fantasie von insbesondere männlichen Konsumenten dann eben anregen. Punkt. So, und da gibt es gerade eben in unserer westlichen Kultur, also ich glaube, in Japan ist das irgendwie Teil der Popkultur und relativ Also von der Außenperspektive, innen drin weiß ich natürlich nicht, wie das diskutiert wird unter den Japanern. Aber gerade in westlichen Kulturen wird das dann natürlich wesentlich kritischer
Ja,
gesehen,
ja, ja.
so was da aus Japan kommt. Und da habe ich mich dann schon gefragt, so, ja, viele meiner Jugendlichen gucken auch Animes und das ist viel selbstverständlicher geworden, als noch damals, als wir damit angefangen
Ja.
haben. Auch wir haben damals Pokémon bei RTL 2 und Dragon Ball und Sailor Moon und Hamtaro, Shin-Chan, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Digimon und so geguckt. So, aber ich glaube, heute ist das Angebot nochmal vielseitiger und leichter zugänglicher als damals noch.
Ja.
Und dadurch können zumindest potenziell Jugendliche auch sehr früh schon mit solchen Moe- oder Lolita-Inhalten und Edgy und Hentai und wie sie alle heißen, also da geht es dann wirklich schon von Erotik zu Sex, also eigentlich zu Pornos, so können da sehr, sehr leicht drauf zugreifen. Und dann solche Charaktere, also kindliche Darstellungen zu sehen, da frage ich mich halt schon sehr, was das auch mit jungen Menschen insbesondere, aber auch eigentlich egal welchen Alters halt macht. Ja, meine persönliche Grenze danach hast du gefragt. Ich würde tatsächlich sagen, ich gucke es mir nicht an. Also, wenn es zu kindlich ist, aber sexualisiert, also ich glaube schon, dass ich da krasses Problem mit habe, weil ich da schon denke, nein, es gibt aus gutem Grund Jugendschutz und auch solche Maßnahmen wie Gewaltprävention und so weiter. Und da versuche ich mich von fernzuhalten. Inwiefern das jetzt auf Pragmata eben zutrifft, weiß ich nicht, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Und es geht ja vor allem, finde ich, eben um sexualisierte, objektifizierende Inhalte. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so eindeutig auf Pragmata zutrifft, weil das ja, wie du auch schon eingangs gesagt hast, eigentlich keine, also dass das viele kleine Diskussionen irgendwie so waren und jetzt nicht die Riesenkontroverse ausgelöst hat. Also, ne, es stößt manchen auf, aber nicht allen. Und dadurch ist das so eine Grauzone scheinbar, die manche noch okay finden und manche aber schon zu viel. So, und das ist, ja. Wie hast du das denn erlebt in Pragmata? Also, bist du erst durch den anderen Streamer da drauf gekommen auf das Thema? Ach ja, stimmt, das könnte man so sehen. Oder ist das, war dir das schon vorher aufgefallen?
Also was mir vorher schon aufgefallen war, war diese, das hast du nur ganz kurz mal so eingebaut in deinen Take, dass es schon in den letzten Jahren und jetzt auch, ja, gerade vielleicht auch bei Capcom, aber auch bei anderen Publishern schon oft dieses Papa-Kind-Ding ist. Also es ist schon oft tatsächlich so, und achtet mal darauf, dass es irgendwie den alten Mann gibt, der alles weiß, der stark ist, und dann dieses schutzbedürftige Kind, mal männlich, mal weiblich so, aber jetzt tatsächlich häufiger weiblich. Das ist mir schon aufgefallen. Ich finde, das, ja, kann jetzt nicht behaupten, dass es viel mit mir macht, aber es ist mir aufgefallen. Und jetzt diese konkrete Diskussion um Pragmata, ich muss zugeben, ich habe davon nichts mitbekommen, bis das dann im Stream gesagt wurde. Ich habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt und gesehen, es scheint wirklich für Menschen ein Thema zu sein, auch so weit, dass die Menschen sagen, deswegen spiele ich das Spiel nicht so. Aber im Spielen, also ich bin so dankbar dafür, dass das tatsächlich, wenn ich jetzt Pragmata gespielt habe, war das für mich in meiner Wahrnehmung, und das ist ganz individuell, subjektiv, wirklich nie ein Gedanke, dass ich dachte, wow, diese Darstellung dieser Figur macht auf einer sexuellen Ebene irgendwas mit mir. Und mich erschreckt das wirklich, ehrlich gesagt, sehr, wenn ich das dann mal erlebe, wenn ich das mal lese, wenn ich das von Menschen mitbekomme, dass das so ist. Und das auch, und das muss man ja leider auch so sagen, wenn die Mod-Szene da auch entsprechende Dinge ermöglicht, also da gerade bei Capcom, bei den Spielen, die sind ja immer sehr, werden immer sehr stark gemoddet. Da gibt es ja teilweise auch sehr lustige, verrückte Dinge und teilweise wirklich sehr sexualisierte Dinge. Bei Pragmata, gebe ich ehrlich zu, habe ich mich ganz bewusst damit nicht beschäftigt, inwiefern man Pragmata modifizieren kann, das Spiel, und eben entsprechend auch die Figuren. Ja, und ich merke immer wieder auch, dass ich da in diesem Themenfeld Es gibt ja, ich denke an Bayonetta zum Beispiel, ne? Die Darstellung der Hexe. Das ist jetzt eine erwachsene Person, aber die ist ja absolut sexuell aufgeladen, die Darstellung. Der Hüftschwung, die
Die
Brüste,
Dialoge sind auch
die
wahnsinnig
Dialoge.
sexualisiert. Das ist so, ja.
Genau, ich denke aber auch an viele andere Spiele. Also das ist ja, du hast ja auch diverse Beispiele gebracht, so.
Ja, genau.
Genau, und ich merke, also entweder merke ich das wirklich nicht, dass es mit mir macht, etwas macht so, oder es macht tatsächlich nichts mit mir, weil das ist nicht die erste Brille, die ich habe, wenn ich ein Spiel spiele. Wie wird die Frau dargestellt? Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, also Bayonetta habe ich jetzt Teil 1 und 2 gespielt. Ich kann jetzt nicht sagen, hätte ich die Spiele auch gespielt, wenn die Darstellung von der Bayonetta anders gewesen wäre. Aber ich merke zumindest für mich, entweder ist es so unterbewusst, dass ich es nicht merke, oder es spielt für mich tatsächlich keine Rolle. Das ist kein Grund, warum ich ein Spiel spiele oder warum ich es nicht spiele oder warum ich es weiterspiele, dass ich sage, ich will Outfit XY, keine Ahnung,
Ja,
freischalten oder sowas.
ja.
Und bin eher durch das Thema, durch die Darstellung, durch die Kontroverse darauf gestoßen, dass ich denke, ja, wir haben auch als Faith in Pixels schon auch eine Verantwortung dafür, was tun wir, was zeigen wir. Jetzt, wir sind keine Entwickler, aber auch als Entwickler, was entwickeln wir auch, was stellen wir dar? Weil es halt scheinbar Menschen gibt, die sind dafür sensibel. Und dann musste ich schon wieder an das Opferfleisch denken von Paulus und die Frage, was teilen wir, was dürfen wir tun, was dürfen wir nicht tun? Und schon auch die Frage, sollte man dann solche Spiele, die vielleicht an manchen Stellen, ich meine, ich denke auch an Baldur's Gate 3, das habe ich ja auch 4 Sessions lang gespielt, wo es auch unfassbar viel um Sex geht, so, ne? Sollte man solche Spiele spielen, wo es vielleicht ist das eine Minderheit. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind, die da mit einem Problem haben, die sich davon, die das irgendwie bewusst oder unbewusst, ja, in Richtungen drängt, die nicht gut sind für sie, für andere. Sollte man solche Dinge teilen, so? Und da bin ich dann bei der Frage, sollte man dann überhaupt zum Beispiel Kinder in Videospielen darstellen? Also mal ganz provokant gefragt, welches Spiel verbessert sich dadurch, dass, erstmal Pragmata, wird Pragmata dadurch ein besseres Spiel, dass Diana eben 11 Jahre alt sein soll? Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, wahrscheinlich nicht. Also das Spiel als Spiel funktioniert nicht besser oder schlechter. Die Geschichte, das ist dann vielleicht nochmal was anderes so. Und da sensibel für zu sein, da hing ich dann sehr, sehr viel in meiner Vorbereitung. So, wo ist es wirklich ein Mehrwert für die Geschichte? Oder ist es einfach nur ein Hot Take? Ist es einfach nur eine Effekthascherei? Ist es einfach nur ein, damit man eine Kontroverse erzwingt vielleicht auch, oder damit Leute sagen oder sich mächtig fühlen? Das hat ja auch was mit Macht zu tun, ne? Als Hugh bist du der Mächtige, bist du der Mann, der in Control ist, du weißt alles, vermeintlich alles. Es gibt auch manche Stellen, wo Hugh auch ehrlich zugibt, er weiß nicht alles. Ist jetzt ein bisschen überspitzt auch dargestellt. Ja, genau. Also das waren so ein bisschen meine Gedanken irgendwie so dazu. Ja, was ist dein, was sind deine Gedanken? Wie gehst du da weiter mit um?
Also ich finde, da kann man jetzt in zwei Richtungen weitergehen. Einmal so das Thema, du hast jetzt Bayonetta eingebracht und wer wählt Spiele aus, nachdem wie die Charaktere aussehen. Und da muss ich gestehen, das habe ich auch gemacht. Also auch schon gemacht. Wer mich kennt, weiß, dass ich, oder jetzt erzähle ich es auch nochmal, so ich war 32 Jahre lang Single. Also ich habe meine erste Freundin erst mit 32 gefunden. Und der Mensch ist ein sexuelles Wesen. Und wohin geht man mit Sexualität, wenn man keinen Partner, keine Partnerin hat, mit der man das teilen kann? Dann geht man ins Internet und oder spielt halt Videospiele und so weiter und so fort. Ne? Also auch Pornografie hat bei mir in meinem Leben schon eine große Rolle gespielt, wie ich meine Sexualität ausgelebt habe. Und natürlich hat sich das auch irgendwie, zumindest in manchen Belangen, auch auf bestimmte Spiele ausgewirkt, die ich gespielt habe. Bayonetta ist das eine, aber zum Beispiel auch, es gab ein Wii U-Spiel, irgendwas mit Chronicles, hieß das denn nochmal?
Xenoblade
Einen Moment.
Chronicles? Oder Xenoblade Chronicles?
Ja, irgendwie so. Und jedenfalls gab es da echt schon ziemlich sexy Kostüme. So.
Das könnte
Für die
Xenoblade Chronicles
Charaktere.
sein.
So, ja, und so. Da sehe ich erstmal den Menschen als sexuelles Wesen, den so etwas auch anspricht und so weiter. Sex sells ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein Spruch, also der stimmt halt so, ja. Aber wo verläuft dann die Grenze? Also neben der Kontroverse rund um Pornografie und so weiter, die ich absolut befürworte, dass man sich da kritisch mit auseinandersetzen sollte, weil ich es quasi selbst auch am eigenen Leib erlebt habe und erlebe, was das auch mit mir gemacht hat, so. Dieses Fass machen wir jetzt nicht auf, weil es ja um Kinderdarstellung geht, so, und dann aber eben so in diese Richtung Kinderdarstellung. Also welchen Mehrwert hat es denn eben,
Ja, genau.
Charaktere darzustellen in einer sexualisierten oder teils wirklich hypersexualisierten Version, die wirklich zu hinterfragen ist. Und ich weiß nicht, ob du die Rule 34 kennst, die Regel 34. Wenn es existiert, dann existiert auch Pornografie davon. Und ich habe es jetzt ja auch schon zugegeben, dass ich da eine Vergangenheit habe. Ich habe nichts gefunden, was es nicht gibt. Also, wenn ich
Okay.
etwas gesucht habe, habe ich auch etwas gefunden, so nach dem Motto.
Krass, ja.
Und wenn man das jetzt halt aber überträgt, dann
Wird einem
ja,
schlecht.
dann wird mir wirklich anders so.
Ja.
Also, wie ich schon gesagt habe, ich versuche mich davon fernzuhalten, so aus diesen wirklich illegalen Bereichen.
Ja.
Und Kinderpornografie ist illegal und auch die Darstellung von Kindercharakteren, selbst wenn sie fiktiv sind, fände ich durchaus berechtigt, wenn die illegal wären. So, weil welche Bedürfnisse spricht das denn an? So, gleichzeitig gibt es natürlich Menschen, die diese Empfindung verspüren, also Pädophile, die aber sich auch dessen bewusst sind und dieses Verlangen nicht ausleben, ganz bewusst nicht ausleben, weil es eben auch eine Straftat ist, weil es immer um ein Machtgefälle geht und so weiter. Ne? So zwischen Erwachsenen und Kindern. Und da muss man echt aufpassen. Es wird ja da erst wirklich auch strafrechtlich relevant, wenn man beginnt, das auszuleben. So, ne? Und da denke ich mir, also je weniger Anreize man einfach auch ausgesetzt ist, desto weniger, also ich hoffe, dass das wirklich so ein Resultat davon ist, desto weniger Menschen kommen auf diese Idee, dass das vielleicht etwas sein könnte, was man mal ausprobiert.
Ja.
So. Und da denke ich einfach auch wirklich, es muss nicht nur, weil man es sich vorstellen kann, existieren oder in die
Ja.
Tat umgesetzt werden. Und da bin ich jetzt bei der Verantwortung von Entwicklerstudios, nur weil man die Idee vielleicht hat, dass sich etwas verkauft oder irgendwie anbietet, dass das irgendwie da eingebaut werden kann oder was auch immer, muss man es noch lange nicht tun. So, wir haben einfach auch in den letzten Monaten durch KI-Kontroversen, weiß ich nicht, ne, mit Deepfakes und so weiter, einfach gemerkt, wie leicht sowas entgleitet. Es braucht
Ja.
nur inzwischen, es braucht ja gar nicht mehr viel, um
Ja.
so etwas zu erstellen.
Ja.
Und dass da irgendwie, also ich würde mich sehr, sehr stark für ein Reglement aussprechen, die solche Darstellung wirklich verbietet. So. Und ja, bin da mit vollem Eifer dabei, sozusagen, wie du merkst, ne?
Ja.
Ja, aber also, aber da merkt man, wie sensibel wirklich dieses Thema
Total.
halt ist,
Ja, genau.
ne? Und wenn man jetzt eben auch auf Deepfakes eingeht, wie viele Eltern veröffentlichen ganz unreflektiert Fotos auf Social Media von ihren Kindern?
Ja, genau. Ja.
Und wie leicht sind diese Bilder aus dem Internet rauszuziehen und vielleicht in einer KI einzupflegen? Also, wenn man das dann weiterdenkt, da sind, ich sag mal, alle Toren der Hölle geöffnet, so, um da wirklich Sachen entstehen zu lassen, die kein Mensch eigentlich, also zumindest keine Eltern und die Person selbst, ja, die da, also kein Mensch will doch, dass so etwas von einem selbst im Netz rumwandert, so, ja. Ganz zu schweigen eben von dem Einfluss, den solche Darstellung dann eben auch auf andere hat, die da vielleicht durch einen Algorithmus in Berührung kommen mit oder so. Also, ja.
Ja, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema, weil es ja eigentlich auch wieder zeigt, dass es wichtig ist, nicht nur von sich selber auszugehen. Also jetzt mal so ein Entwicklerstudio. Wir bleiben einfach mal kurz bei Pragmata noch oder vielleicht auch noch länger. Es wäre natürlich total interessant, jetzt mal die Entwickler hier zu haben und zu wissen, haben die sich darüber Gedanken gemacht, wie sie zum Beispiel Diana dann anziehen. Es gibt ja auch verschiedene Kostüme, die sie hat. Ich finde die jetzt erstmal alle nicht so, dass ich denke, da, also da gibt es bei Resi-Teilen wesentlich freizügigere Outfits für erwachsene Figuren. Und trotzdem die Frage, haben sich, ist das eine Dimension bei der Entwicklung eines solchen Spiels, worüber sich Entwickler Gedanken machen oder Geldgeber Gedanken machen, dass sie sagen, pass auf, wenn du das, mal ganz extremst gesagt, wenn du das Alte noch 3 Jahre runterdrückst, dann sind das mindestens 10.000 Verkäufe mehr oder sowas. Und wenn es so wäre, wenn solche Gespräche geführt werden würden, würde es ja nochmal deutlich machen, wie wichtig es ist eben, und das finde ich, macht dann wieder die Bibel so wunderbar, und nochmal um das Götzenfleisch irgendwie, das Götzenopferfleisch nochmal ins Spiel zu bringen, eben über den eigenen Tellerrand hinaus zu denken und zu sagen, okay, wenn ich jetzt nur auf mich gucke, für mich ist es gar kein Thema. Wenn ich jetzt nur auf mich als Entwickler gucke, für mich ist es gar kein Thema, aber wir verkaufen 10.000 Einheiten mehr davon. Aber was macht es für uns als Gesellschaft aus? Was macht es vielleicht mit dem zum Glück und hoffentlich sehr geringen Anteil von Menschen, die das sehen und sich dann eben erregt fühlen oder die andere Gedanken dabei bekommen als wow, was für ein tolles Spiel, sag ich mal so vereinfacht. Wo ist es wirklich wichtig, entweder Regeln zu haben, wie du das sagst, die vielleicht, also jetzt mal ganz fiktiv gesagt, die sagen, Videospielen dürfen keine Personen dargestellt werden, die nicht mindestens 16 Jahre alt sind oder keine Ahnung was. Wo haben wir einen Blick für den anderen und entscheiden dann, weil wir eben nicht nur auf uns selber schauen, uns für oder gegen etwas? Wo ist da auch unsere Verantwortung als Faith in Pixels, ne? Zu sagen, nee, solche Spiele spielen wir eben auch gar nicht erst, sondern sagen, das spielen wir aus Prinzip nicht. Genauso wie ja die Frage nach Gewalt in Videospielen, ne? Diese Gewaltfrage ist ja so eine ganz, ganz prominente Frage. Das ist eine laute Frage, die drängt sich immer auf, die Amokläufer, die aus Counter-Strike heraus geschaffen werden. Aber diese Frage, die wir uns gerade stellen, und deswegen ist es vielleicht auch so ein sensibles Thema, die höre ich tatsächlich wenig. Also ich habe auch mal gegoogelt, so Kinderdarstellungen in Videospielen. Gibt es sehr, sehr wenig zu. Man findet nichts genau. Ja.
Ja, also ich habe die gleiche Google-Anfrage gestellt und habe auch verschiedene Formulierungen versucht zu
Ja.
nutzen. Und es kommt meistens eher so, wie baut man Medienkompetenz bei Kindern, also in
Genau.
der Erziehung auf, aber nicht die Darstellung von Kindern in Medien kritisch beäugen, so aus sozialwissenschaftlicher
Ja.
oder medienpädagogischer oder sonst irgendwelche in der Sicht, ne? Also dazu habe ich wirklich gar nichts gefunden.
Same.
Falls ihr so etwas kennt, leitet es gerne an uns weiter, weil das würde mich echt interessieren.
Ja. Ja, ich
So,
habe auch ganz viel
ja.
gefunden zu, ist mein Kind süchtig, spielt mein Kind zu viele Videospiele. Das findet man super schnell, auch von diversen, auch öffentlichen Stellen, sage ich mal so, von der Regierung oder sowas. Aber genau, ist es mir genauso wie dir gegangen. Deswegen habe ich auch nichts in unseren Sheet reingepackt als Vorbereitung dazu, weil ich einfach nichts gefunden habe. So. Ja, und da ist halt dann schon die Frage, wie. Was können wir auch tun? Was hat Kirche, was hat Gemeinde, was haben wir als Faith in Pixels auch für einen Auftrag irgendwie da zu überlegen, was verbreitet man? Also jetzt mal ganz überspitzt formuliert, wo haben wir vielleicht oder ich dadurch, dass ich dieses Spiel gespielt habe, etwas in Menschen geweckt oder in Menschen hervorgerufen, was ich vielleicht dadurch, dass ich vielleicht sowas wie Sektori, googelt es gerne mal, das Spiel Sektori, da gibt's. Genau, das sind sehr, sehr einfache Darstellungen, was vielleicht das Stream von so einem Spiel nicht hervorgerufen hätte. Und es gibt darauf keine einfache Antwort. Es gibt darauf jetzt keine Antwort, wo es heißt, ja, und deswegen hören wir jetzt auf zu streamen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Deswegen hören wir mit allem auf. Aber das hat mir nochmal gezeigt, wie unfassbar sensibel dieses Thema ist und was für eine Verantwortung wir schon auch haben, damit umzugehen. Ich habe keine Lösung und ich glaube, wir können jetzt auch hier keine Lösung entwickeln, so. Aber mindestens dafür zu sensibilisieren und da zu schauen, was tut man oder was tut man eben auch nicht, so. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei dir. Bei Gewaltprävention geht es immer um Sensibilisierung. Man kann nie alle Risiken ausschließen, auch wenn man es gerne würde, aber Menschen, die solche Neigungen haben, sich über Schutzbedürftige hinwegzusetzen und sie für ihre eigenen Bedürfnisse auszunutzen, so die werden immer irgendwelche Schlupflöcher finden. Das, was man halt tun kann, ist sensibilisieren, Risiken offen zu legen, sich bewusst machen, was auch heutzutage vielleicht nicht mehr geht, was man noch vor 10, 15, 20 Jahren ganz selbstverständlich gemacht hat, so auch an Spielen, wo es zu Berührung kommt oder sonst irgendetwas.
Also du meinst jetzt analoge Spiele, ne, nicht digitale
Ana,
Spiele.
ana, analoge,
Ja.
analoge Spiele,
Ja.
genau. Und also ich komme ja aus einem pädagogischen Kontext,
Ja.
genau. Und Da jetzt sich das aber eben im Zuge von unserem Projekt Faith and Pixels und digitalen Spielen zu stellen, finde ich erstmal sehr vernünftig, weil wir ja auch eine Haltung vertreten, die wir im besten Fall bewusst auch nach außen transportieren.
Ja. Ja,
so,
genau.
Und klar, es ist schwierig, also blinde Flecke sind deswegen blinde Flecke, weil wir blind sind, sie zu sehen. So, aber wenn wir da etwas haben, wo ihr jetzt sagt, okay, das ist jetzt etwas, was halt, wo ihr vielleicht noch mal ein Ticken sensibler werden könntet oder so, dann auch da wieder, bitte, bitte nehmt Kontakt mit uns auf. Wir wollen ganz bewusst ein Safe Space sein. Und das gehört für mich auch zum Safe Space dazu, dass wir sensibel sind für Menschen mit bestimmten Einstellungen und so weiter und dass wir uns zumindest die Chance, dass ihr uns die Chance gibt, uns damit auseinanderzusetzen, selbst wenn wir hinterher zu einem Entschluss kommen, dass wir eure Empfehlungen oder so nicht folgen, wollen wir da auch ein Bewusstsein für haben, dass das eben ein Thema bei Menschen ist. So. Und ein anderer Aspekt, den ich da zu diesem Thema, wie ist jetzt eigentlich die christliche Perspektive zu Würde, Schutz, Wahrnehmung von Kindern in Medien, was da Kirche beitragen kann, ist natürlich auch irgendwie der Einsatz von Leuten an Positionen, wo darüber diskutiert wird. Und da habe ich mich tatsächlich in der Vorbereitung auf den Podcast gefragt, geschieht das vielleicht schon? Also ohne, dass wir es wissen. Und also wie kann Kirche Einfluss auf Entwicklerstudios oder so haben? Mhm. Und ich würde sagen, das geschieht bisher tendenziell indirekt oder dieses Potenzial auch die religiöse, christlich-religiöse Perspektive da einzubringen. Aber eine Schnittstelle habe ich tatsächlich gefunden, denn Kirchen sind an der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, also der USK, beteiligt.
Mhm. Ja, ja.
Kein kommerzielles Mitglied, aber als beratende Instanz, so für die Ethik sozusagen. Und da gibt es einen sogenannten USK-Beirat und da sitzt jemand von der EKD drin.
Ah,
und das finde ich tatsächlich ziemlich cool, dass da, also wie viel Einfluss dieser Mensch dann hat, ist natürlich dann die Frage, ne?
Ja,
so an den letzten Endes Entscheidung, aber in der Beratung sind sie, an der Beratung sind sie beteiligt und das gibt natürlich dann schon irgendwie vor, was Entwickler für welches Alter zumindest entwickeln. So, ne? Und da gibt es ja durchaus schon auch manchmal so Entscheidungen von Entwicklern, okay, wir wollen eine möglichst große Käuferschaft anzielen und wenn wir das jetzt aber USK machen, dann nehmen wir die ganzen 16-, 17-Jährigen da raus und so und dann machen wir es doch ein Ticken jugendfreundlicher, verzichten vielleicht doch etwas mehr auf dieses Splatterfest und machen da irgendwie eine andere Darstellung raus oder so. Oder jetzt in unserem Beispiel, wir passen nochmal die Darstellung von Kindern an oder so und dann kriegt das vielleicht doch noch eine USK 16 oder eine USK 12 oder wie auch immer. So,
ja,
und
ja.
Da denke ich, also wie spannend wäre das, diesen Menschen vielleicht mal hier in den Podcast einzuladen als Special.
Ja.
Genau. Und keine Ahnung, ob das vielleicht mal ein Thema sein könnte, wie seine Arbeit bei der USK dann tatsächlich aussieht.
Mhm. Ja, aber ich finde das wirklich ein wichtiges Thema, weil das Thema Schutzkonzept und sowas, also dieses Ganze, was du ja auch gerade gesagt hast, die Würde, der Schutz, die Wahrnehmung von Kindern, von Jugendlichen, das ist ja ein enorm großes Thema. Also wir sind als EC auch gerade dabei, unser Schutzkonzept nochmal neu zu erarbeiten und zu überarbeiten, wegen all diesen Fällen, die auf der Welt passieren, die überall passieren. So. Und das ist jetzt ja schon so, dass es eben sehr viel um das Analoge geht. Es geht auch um das Thema Cybermobbing zum Beispiel. Also es ist ja schon, und auch gerade was wie Roblox und so, ist ja auch immer wieder genau wegen solcher Themen auch in der Kritik so.
Ja.
Aber da geht es ja immer auch um die Akteure so. Und ja, da, also es ist ja schon noch eine andere Gewichtung von Diskussion oder von Inhalt, die wir gerade haben, weil wir weniger jetzt von den Menschen ausgehen, die sich davon erregen lassen, auch natürlich schon, sondern eher wir setzen eher früher an und sagen eigentlich, wie kann man schon vorher dafür sorgen, dass Menschen vielleicht gar nicht erst in die Versuchung kommen, irgendwas zu googeln, irgendwas zu konsumieren, irgendwas zu fühlen. Mm. Und das finde ich schon nochmal eine andere Frage. Gleichzeitig, ja, also ich glaube, das ist immer eine Form des Aushandelns. Das ist für mich auch Demokratie. Das ist auch für mich irgendwie gemeinsam unterwegs zu sein und zu überlegen, was tut uns gut, was tut uns als Gesellschaft gut. Ich glaube, es kann nie die Antwort sein, Dinge zu lassen. Also auf manche Extreme natürlich schon. Das ist auch gut, dass man sagt, du hast zum Beispiel das Thema Kinderpornografie auch angesprochen. Das ist absolut richtig und wichtig, dass das illegal ist so und dass man dafür auch schwer bestraft wird. Und zum Glück gibt es ja noch zwischen dem einen Extrem und dem anderen Extrem eine Mitte, in der wir uns bewegen.
Natürlich.
Also in der wir leben. So. Und irgendwie, das ist ja auch bei diesen ganzen Schutzkonzepten oft eine Frage, darf ich jetzt überhaupt noch christliche Kinder- und Jugendarbeit machen? So, oder muss ich jetzt eigentlich damit aufhören? Nein, das ist nicht die Antwort darauf. So. Aber das Tägliche, das Alltägliche, das Doing, das Leben mit diesem Schutzkonzept, mit der Idee von Würde, von Schutz, auch im Digitalen, auch beim Entwickeln von Videospielen, das ist halt immer Zeitgeist, muss auch immer Zeitgeist sein. Und das heißt nicht, dass es beliebig ist, sondern dass es eben an die Zeit angepasst werden muss, an das, was die Wissenschaft rausfindet, an das, was wir glauben, an das, was Theologie auch heute im 21. Jahrhundert irgendwie ausmacht. Das, was uns prägt, das, was uns wichtig ist. Du hast es ja auch gesagt, vor 10, 20 Jahren war das anders als jetzt so. Und es ist gut und richtig und wichtig, dass es anders ist. Mhm. Aber deswegen muss es halt immer Teil einer Diskussion sein, eines Dialogs sein, eines Gesprächs sein. Und auch wenn ich mir das so sehr wünsche, auch bei diesem Thema, wie bei so vielen anderen, dass es so eine ganz klare Antwort gibt und eine ganz klare, das geht und das geht nicht so, in den alltäglichen Dingen, in dem Spielen von Videospielen, so muss es auch für unser Projekt und auch für eine Community, die gemeinsam unterwegs ist, immer auch ein, wie du das auch sehr, sehr toll vorgemacht hast, ein ehrliches Miteinander sprechen sein und ein ehrliches Teilen von, wenn ich ganz ehrlich bin, also ist jetzt kein Zitat von irgendjemandem, wenn ich ganz ehrlich bin, dann fällt mir das und das wirklich schwer zu gucken. Wenn ich ganz ehrlich bin, fällt mir das wirklich schwer, das zu spielen, weil das in mir etwas auslöst. Und es muss ja gar nicht sexuell sein, es kann ja auch was anderes sein. Wir haben ganz kurz über das Thema Gewalt in Videospielen gesprochen. Es gibt noch, es gibt zum Glück ja noch viel, viel mehr in Videospielen als Gewalt und Sex. So.
Ja.
Und das auch nochmal kurz deutlich zu machen. Und da eben ja, einen Ort zu schaffen, und dann bin ich wieder bei uns, einen Ort zu schaffen, wo man auch ehrlich sein darf und sagen kann, ey, das fällt mir wirklich schwer. Und ich glaube, dadurch ist schon so viel gewonnen, wenn wir ehrlich voreinander sein können, was uns schwerfällt, auch was die Darstellung von Kindern angeht in Videospielen, als wenn wir das wegdrücken und sagen, nee, das, das sehen schon alle so wie wir. Das ist schon für niemanden ein Thema.
Ja, genau. Ja, also ich habe ja gerade nach einem Reglement verlangt, aber ich glaube, es geht da mir vor allem eben auch um einen Rahmen, der irgendwie auch, also in dem so eine Diskussion dann eben stattfinden kann. Ja. Ganz, ganz viel, gerade im Bereich Digitalisierung und so weiter, wird gerade gesetzlich halt noch nicht abgedeckt. Ja. Also gerade so dieses Thema Deepfakes und den Schutz von Schutzbedürftigen. Und da ne, neueste Fälle so aus der Gesellschaft haben einfach gezeigt, wie leicht das einfach geht, Deepfakes zu erstellen. So. Ja. Und dass es da noch kein Gesetz gibt, die dann die Opfer wirklich schützt. So, die die Verwendung von solchen KIs oder von mir aus ganz grundsätzlich von Menschen, die so etwas erstellen, egal auf welche Art und Weise, dass da noch nicht so weit gedacht wurde, da wirklich auch Menschen zu schützen. So. Ja. Und auch die Menschen vor sich selbst auch vielleicht zu schützen. Also das ja, das ist ja auch nochmal wichtig. So, ich denke, da müssen wir, also das wird irgendwann kommen.
Ja.
Weil die Zeit schreit danach. Die Entwicklung ist so viel schneller als jede Politik so. Aber da müssen wir uns schrittweise irgendwie mit beschäftigen und eben auch einen Umgang mitfinden, wie mit Pornografie, aber auch mit anderen, mit einfach erotischen oder sexualisierten oder anderen kritischen Darstellungen, wie damit umgegangen werden. Soll.
Ja.
Genau, und wenn wir uns da als Projekt schon die da jetzt mit dieser Folge quasi die ersten Gedanken damit gemacht haben, dann ist das ein wichtiger Schritt. Dann ist das ein wichtiger, bedeutsamer Moment für unser Projekt, weil es ein Thema ins Zentrum rückt, was ja scheinbar gerade noch nicht so auf dem Schirm von Wissenschaft und Diskurs ist, zumindest nicht jetzt in diesen Graubereichen.
Ja. Ja, so. Und nicht in der Masse, ja. Ne? Also es ist halt, ja. Wie wir ja gesagt haben, wir haben nichts bei Google gefunden. Oder auch, das ja. war jetzt mit der Darstellung von Diana, das war ja nicht ich habe das nicht in der großen Presse gesehen. Ich habe das nicht irgendwie groß bei Leuten im Podcast als Thema gehört oder sowas. Also wenn ich die Besprechung, auch zum Beispiel die Besprechung von Videospielen, also von diesen Videospielen mir angehört habe, ich höre ja relativ viele Gaming-Podcasts, ich habe mir die Tests durchgelesen, da ist es null um dieses Thema gegangen. Also die kindliche Darstellung. Natürlich ging es um die Dynamik von den beiden, und das ist ja ganz süß, ist so, wie die so miteinander umgehen, wie die miteinander interagieren, dass Diana so ein bisschen diese naive Sicht hat auf diese Dinge und dass Hugh der Positive ist, immer der Positive, der sagt, wir schaffen das, wir kriegen das hin, und der ja auch ehrlich ist und auch über seine familiäre Vergangenheit auch erzählt, und so ist ja alles schon sehr toll. Es ist ein tolles Spiel, das will ich an der Stelle nochmal sagen, es ist ein fantastisches Spiel. Und gleichzeitig macht es eben, wie du auch gesagt hast, sorgt es dafür, dass etwas aufs Tableau kommt, sorgt es dafür, dass wir über etwas sprechen, über das scheinbar erstmal sehr wenig in der Gesellschaft gesprochen wird. Und nochmal, wir wollen nicht tabuisieren. Wir haben nicht gesagt, wir werden solche Spiele nicht mehr spielen. Das ist nicht, der soll nicht am Ende der Konsens sein, oder dass ihr schlechte Menschen seid, wenn ihr Pragmata geliebt habt. Im Gegenteil, ihr seid dann tolle Menschen, weil ihr mögt gleich das Spiel, was ich auch mag. Ihr dürft es aber natürlich auch nicht mögen, so. Das wollen wir auf gar keinen Fall jetzt mit dieser Diskussion anregen, sondern wir wollten, und das habe ich am Anfang auch gesagt, sensibel über dieses Thema sprechen. Wir wollten sensibel einfach mal uns austauschen darüber, wie wir damit umgehen, wie wir das vielleicht auch unterschiedlich sehen. Wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, dass du als noch nicht Vater und wie ich als Vater damit umgehe. Das wird dann vielleicht Teil einer anderen Diskussion sein. Aber auch hier ein weiteres Fass, was wir aufgemacht haben und was wir jetzt nicht schließen, sondern das steht jetzt da bei uns im Faith and Pixels Lager und darf an mancher anderer Stelle weiter bearbeitet werden. Da dürfen wir weiter mit unterwegs sein. Genau. Aber hast du noch was, willst du gerne noch was Abschließendes vielleicht ergänzen? Hast du noch einen Punkt?
Bei deinem letzten Satz musste ich an eine Aussage von einer Freundin denken, die meinte, sie stellt gerne Dinge in den Raum. Und dann steht es da, so ganz, so als Kopfkino. So, und dann kann man drum herum gehen und es von allen Seiten betrachten und auch mal in die Hand nehmen und so von unten betrachten und so weiter. Das fand ich irgendwie so eine schöne Formulierung, weil jetzt steht etwas im Raum und jetzt kann man damit einen Umgang finden. Ja. So, was machen wir jetzt damit? So. Und das finde ich gerade bei diesem Thema jetzt durchaus wichtig und gut und richtig, dass wir das mal angesprochen haben, auch wenn es für mich vorher auch überhaupt nicht auf dem Schirm war. So. Und deswegen, wie hieß nochmal der Streamer, der das eingebracht hat?
Sam Echo, heißt der.
Ja. Danke dir, dass du da sensibel bist und da für dich eine Entscheidung gefunden hast, die bei uns jetzt dazu geführt hat, dass wir einen ganzen Deep Talk in einer Podcast-Folge darüber gesprochen haben. Und wir uns damit gerade als kirchliches Projekt, die natürlich da auch, finde ich, eine Verantwortung trägt, also die Kirche trägt Verantwortung, gerade wegen der ganzen Fälle, die leider in diesem Kontext auch passiert sind und passieren, leider, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden. Mhm. Danke.
Ja. Ja, danke dir auch, Robin, für dein ehrliches Erzählen und Teilen von Erfahrungen von deinem Leben. Danke euch fürs Zuhören. Und ja, wir können euch, also genau, wir können immer nur wieder die Einladung aussprechen. Ihr müsst selber die Einladung annehmen oder auch nicht, mit uns ins Gespräch zu kommen über diese Themen, die uns beschäftigen, die ihr ja auch teilweise mit verursacht, ganz positiv gemeint, weil ihr sie eben in den Chat teilt, weil ihr eure Erfahrungen schon einbringt. Schreibt uns gerne bei Instagram, schreibt uns gerne in den Stream bei Twitch oder unter unsere Videos bei YouTube. Wir wollen euch nicht verurteilen, sondern ihr merkt hoffentlich in dem, wie wir darüber sprechen, dass wir selber auf dem Weg sind. Wir haben einfach durch dieses Projekt die Möglichkeit, das in Form von Podcasts zu tun, von Streams zu tun, von Instagram-Beiträgen zu tun. Aber das soll alles dem dienen, dass wir einen Ort schaffen mit Faith and Pixels, an dem wir miteinander ins Gespräch kommen über diese Themen, die irgendwie mal mehr, mal weniger, mal stärker, mal schwächer etwas mit uns machen, unser Leben betreffen. Nicht um am Ende zu sagen, so ist es, sondern einfach um miteinander Leben zu teilen. Genau. Gottes Segen euch. Seid gerne Teil von Faith and Pixels, kommt gerne mit dazu, überall, wo ihr uns so findet. Danke, dass ihr uns zugehört habt beim Reden, beim Ausbreiten unserer Gedanken. Und ja, wir freuen uns auf alles, was da kommt. Danke, Robin, dir fürs Teilen, gerne. Fürs Reden, fürs Zuhören. Genau. Bis dann. Ciao.
Tschüss, macht's gut.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.